Während ich so dopamingeschwängert durch TikTok swipe, tun mir plötzlich die Augen weh. Ich mach kurz die Augen zu und höre einen Typen sagen, eine gute Frau ist eine Frau, die hinter dir steht, denn schließlich verdienst du das Geld. Ich lasse meine Augen geschlossen und stelle mir den Typen vor, der gerade diesen mittelalterlichen Scheiß erzählt. In meiner Vorstellung ist es ein Typ mit Bierbauch, Schnauzbart und kariertem Hemd. Dann mache ich die Augen auf und sehe einen muskulösen Hipster-Typen, der mich auffordert, die rote Pille zu schlucken. Und spätestens da war ich verstört. Ich war wohl in der Manosphere gelandet. Was ist das eigentlich? Eine Frau, die sich beruflich damit beschäftigt, ist Angela Frick. Und sie treibt sich da wahrscheinlich auch immer rum und ist vielleicht auch manchmal verstört. Hallo Frau Frick.
Guten Morgen.
Sie sind Soziologin, politische Bildnerin und müssen aus diesem Grund in dieser Manosphere sich aufhalten. Sind Sie da dann auch manchmal verstört und müssen das Gerät weglegen?
Ja, das kommt durchaus häufiger vor, dass ich das Gerät weglegen muss oder zumindest möchte. Nichtsdestotrotz setze ich mich ja auch freiwillig, auch weil es mich interessiert, auch weil ich es für wichtig halte, mit Themen rund um und in der Manosphere auseinander. Also es bleibt dann doch immer auch ein gewisser Reiz, das zu verstehen und mit anderen Menschen zum Beispiel heute auch drüber zu sprechen.
Ist diese Manosphere eine Verschwörungserzählung, eine Ideologie oder ist es erstmal nur ein Ort, wo sich spezielle Männer treffen?
Der Begriff Manosphere beschreibt eigentlich erstmal nur ein loses digitales Netzwerk. Und in diesem Netzwerk könnte man dann unter anderem auch Verschwörungsideologien verorten. Dazu komme ich gleich. Aber zunächst einmal geht es darum zu beschreiben, welche AkteurInnen da wie vernetzt sind. Und ganz klassischerweise werden im Fall der Manosphere in der Regel Men's Rights Activists, dann die Man Going Their Own Way Community, Incels und Pickup Artists aufgelistet. Das sind alles AkteurInnen, alles Communities, alles Menschen, die in der Regel davon ausgehen, dass Männer andere Rechte haben, nämlich mehr als Frauen, und Männer Recht auf Sex haben unter anderem. Aber nur, ist nur eins von vielen Themen in der Manosphere. Die Manosphere ist aber nichtsdestotrotz eben auch ein Netzwerk, wo Inhalte produziert werden und auch Inhalte geteilt werden. Deshalb plädiere ich auch immer stark dafür, dass die Inhalte der Manosphere auch unabhängig von diesen Communities betrachtet werden, weil vielleicht der Hipster-TikToker, den Sie gehört haben, sich selber überhaupt nicht als Teil von einer dieser Communities sieht und auch nicht unbedingt als Teil der Manosphere, aber nichtsdestotrotz eben das Gedankengut und die Überzeugung teilt.
Was vielleicht allen ähnlich ist, ist so dieses alte Kolonialherrendenken, dass mir als Mann die Deutungshoheit zusteht, dass ich der nicht nur der Ernährer bin, der das Geld nach Hause bringt, der die Macht hat und der das Sagen hat. Das scheint mir so fast genetisch und fast durch die Erziehung und durch kulturell immer weiter getragen und scheint ganz tief drin zu stecken. Ist das auch Ihr Eindruck?
Absolut, also als Ideal auf jeden Fall. Dieses Ideal von hegemonialer Männlichkeit, das ist ein Begriff, den die Soziologin Raven Cornell eingeführt hat. Also dieses Ideal von einer Männlichkeit, die anderen Männlichkeiten gegenüber überlegen ist, die Frauen gegenüber überlegen ist, die überhaupt allen anderen Geschlechtern gegenüber überlegen ist. Dieses Ideal existiert auf jeden Fall, je nach Community. Besteht aber genau darin das Problem, dass das als Ideal angestrebt wird, aber dann Missstände in den Augen der Manosphere-AnhängerInnen zum Beispiel durch Gleichstellungsbestrebungen dann auftauchen und dieses Ideal von männlicher Vormachtstellung, männlicher Überlegenheit dann plötzlich nicht mehr umgesetzt werden kann und dann kommt es zu ganz viel Missmut. Und so über dieses Gefühl von eigentlich steht mir doch was zu, aber ich bekomme das nicht. Eigentlich gibt es doch da dieses Ideal, aber irgendwie wird es in meinem Leben und im Leben anderer nicht erfüllt, obwohl es uns doch zustehen sollte, Vormachtstellung zu haben. Darüber mobilisiert die Manosphere ganz viel und darüber erreichen sie auch ganz viele Männer und auch junge Männer.
Das scheint mir ja nicht nur ein ungutes Gefühl zu sein, das scheint mir Schmerz zu sein, Demütigung und Scham. Und aus diesen ganzen Gefühlen entsteht dann so eine Aggression. Ich wundere mich manchmal, warum Männer so getriggert sind und so emotional reagieren, wenn es um Gendern geht und so. Also es ist so extrem aufgeladen und aggressiv, weil es eine scheinbare Demütigungserfahrung ist, weil so dieses Männlichkeitsideal bröselt.
Ja, dem würde ich zustimmen. Auch Raven Cornell hat den Begriff der restaurativen Praxis eingeführt und da würde sie Gewalt auch zuzählen. Also Gewalt von Männern ausgehend ist in ihren Augen eine restaurative, also eine wiederherstellende Praxis, durch die dann die eben gerade gewünschten Vorstellungen von männlicher Überlegenheit wiederhergestellt werden können. Denn das sieht man unter anderem auch in häuslicher, in partnerschaftlicher Gewalt, aber eben auch beispielsweise in Attentaten, wie wir sie auch motiviert aus der Insel-Community unter anderem schon hatten. Da wird dann mit Mitteln der Gewalt wird hergestellt, was sowieso bestehen sollte in Augen von in dem Fall Incels, nämlich dass Männer Macht haben, dass Männer stark sind, dass Männer Härte ausstrahlen. Und wenn die von außen dann anerkannt wird, dann wird das quasi umgesetzt über Gewalttaten.
Bevor wir zu diesen extremen Sachen kommen, nochmal zu den Dingen, die vielleicht einem im Umfeld begegnen, von vermeintlich liberalen, aufgeklärten Männern, die es dann trotzdem nicht ertragen kann, wenn die Partnerin zum Beispiel mehr Geld verdient oder wenn der soziale Status ein anderer ist oder man blöd angeguckt wird, wenn man ein Erziehungsjahr nimmt und beim Kind bleibt, also bei diesen Dingen, wo man sagt, haben wir doch längst überwunden. Dennoch ist da bei scheinbar aufgeklärten Männern doch noch so ein tradiertes Bild hängt ganz fest, ist zumindest meine Beobachtung. Beobachten Sie das auch?
Ja, bei vielen Männern auf jeden Fall. Also wenn man sich die Daten der Leipziger Autoritarismusstudie anschaut, dann haben die Zustimmungswerte bei sexistischen oder antifeministischen Aussagen auf jeden Fall eine höhere Prozentzahl als bei Männern als bei Frauen. Bei Männern wird da bei 33% sogar von einem geschlossen antifeministischen Weltbild gesprochen. Also das sind Emanzipationsbestrebungen, Gleichstellungsbestrebungen, sind 33% aller Männer auf jeden Fall laut dieser Studie, ist eine repräsentative Studie, ein Dorn im Auge. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind ganz häufig, ist das überhaupt nicht so explizit. Also ich glaube, wenig dieser Männer, die latent nichtsdestotrotz diese Einstellung haben, würden von sich selber als aggressive Macker, die ein Problem damit haben, Gleichstellung anzuerkennen, beschreiben. Das glaube ich weniger. Ich glaube vielmehr, dass das eine sehr gute Strategie auch von antifeministischen AkteurInnen ist, durch bestimmte Talking Points, durch bestimmte Themen, die aufgemacht werden, Männer zu erreichen. Und gerade wenn es, Sie haben das Beispiel Gendern gebracht, gerade wenn es eben um Themen von sexueller und geschlechtlicher Identität geht, das sind alles Alltagserfahrungen. Da kann sich jede Person mit identifizieren, weil sie irgendwie, in welcher Form auch immer, schon mal damit konfrontiert war. Und deshalb sind die Themen einfach sehr anschlussfähig.
Laut dieser Studie liegen ja diese antifeministischen Einstellungen vor allem bei jenen Menschen vor, die einen starken Wunsch nach Erhalt von vorherrschenden Machtstrukturen hegen, jenen, die sich nach Eindeutigkeit sehen und diese anhand von Verschwörungsideologien herstellen. Wir haben über diese Red Pill-Nummer gesprochen und da denkt man ja, das ist ja total abgedreht, das sind ja Spinner, aber das scheint ja doch eine große Anhängerschaft zu sein von Männern, die diese Red Pill-Theorie anhängen. Können Sie nochmal erklären, was diese Red Pill-Theorie ist? Und was die Typen da glauben?
Der Begriff Red Pill wird eigentlich dem Film The Matrix entlehnt. Und das ist ein Film, da geht es darum, dass es eine fiktive Welt gibt, die den Bewohnern vorgespielt wird und dann die dahinterliegende Matrix, die Wahrheit, was alles gesteuert wird. Und in dem Film hat dann der Protagonist Neo die Wahl, er kann entweder die blaue Pille, die Blue Pill schlucken und liegt dann weiter dieser Fiktion auf, also lebt in einer Illusion, oder er schluckt die Red Pill und schluckt damit die Wahrheit und die Einsicht. In den Foren, in denen ich mich teilweise bewege, steht auch häufig bei der Red Pill dabei, es ist eine hard pill to swallow, also schwer zu schlucken, weil man dann eben die vermeintliche Wahrheit erfährt über die Welt. Und in der Manosphere steckt mit diesem Schlucken der Red Pill dann in der Wahrheitserkenntnis, dass zum Beispiel Frauen in Wirklichkeit an der Macht sind, dass Frauen Männerhasserinnen sind, dass Männer benachteiligt werden. Also ganz häufig funktionieren solche Identifikationsmomente, um mehr Anhängerschaft zu generieren, auch gerade über so eine männliche Opfererzählung. Da stecken drin Verschwörungsideologien, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, die in unterschiedlicher Weise Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus und Antifeminismus verknüpfen. Und ganz grundsätzlich kommt darin, glaube ich, zum Ausdruck, dass es, und da möchte ich gerne so weit gehen, dass ich sage, ich wüsste, was dabei bei jedem einzelnen, vor allem jungen Mann, der sich in diesen Foren bewegt, dass ich wüsste, was da genau passiert ist im Leben, um diese Einstellung zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein sehr leichter Weg, weil man muss wenig Verantwortung übernehmen. Schuld sind immer die anderen, schuld sind die Frauen, die keinen Sex mit einem haben wollen, schuld sind die Frauen, die in irgendeinem Job sind, den man selber gerne hätte. Also es ist sehr bequem. Man kann Verantwortung abgeben und Schuld bei anderen suchen und muss sich selber dann weniger mit sich selber auseinandersetzen. Das ist einfach eine sehr leichte Erklärung, die man da mit der Red Pill schluckt. Mhm. Und ich würde sagen, die Red Pill ist dadurch, dass in ihr so viel unterschiedliche Verschwörungsmythen und so weiter, Verschwörungsideologien verknüpft werden, es geht schon in Richtung Ideologie. Also die Menschen, die dieser Überzeugung anhängen, die haben die wie eine Brille auf und nehmen ihre gesamte Wirklichkeit auch anhand dieser Brille wahr.
Das heißt, man könnte sagen, das sind Spinner, die sich im Netz rumtreiben, aber das schwappt ja ins reale Leben natürlich über. Mit ganz konkret nachgewiesenen Gewalthandlungen, Attentaten ist sozusagen die Steigerung, aber natürlich auch in häuslicher Gewalt.
Bei häuslicher Gewalt kann ich jetzt gerade keine Korrelation aufmachen, weil es da keine Studien zu gibt. Also da gibt's einfach wenig noch, was das konkret untersucht. Also so genau werden Femizide leider selten untersucht, dass da geschaut wird, ja, in welchen Online-Foren hat sich der Täter denn eigentlich rumgetrieben und war das auch eine Motivation? Zu dem Punkt Unterscheidung virtuelle und reale Wirklichkeit, ich würde da stark dafür plädieren, dass wir auch das Internet als Teil der Wirklichkeit und auch als Teil des realen Lebens anerkennen, weil auch Verletzungen, wenn sie da auch nur verbaler Art sein können, aber ne, in Zeiten von dem Rumschicken von Nacktfotos oder Dickpics hat das ja auch eine andere Dimension und hat nur verbale Beleidigung. Und die Verletzungen, die da stattfinden, sind genauso real für die Betroffenen. Deshalb würde ich da gar nicht unbedingt so unterscheiden. Aber ja, in der Tat, was Sie schon angesprochen haben, wurden eben aus dieser Überzeugung raus schon Attentate begangen weltweit. Unzählige in Deutschland könnte man, also ganz klar das Attentat von Halle dazu zählen. Und beim Attentat in Hanau ist die Motivationslage vielleicht nicht unbedingt, der Ausgangspunkt nicht unbedingt Antifeminismus, aber spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Der Attentäter von Hanau beschreibt die Red Pill per se nicht so genau, der Attentäter von Halle aber schon. Also da fällt der Begriff, da fallen auch andere sprachliche Codes in Songs, die er abspielt während seinem Attentat. Also da haben wir auf jeden Fall die krasseste Auswirkung, die wir haben können, weil da Menschen mit ihrem Leben bezahlt haben.
Nochmal zu diesen Verschwörungsideologien innerhalb der Manosphere, die ja weit verbreitet weltweit zu sein scheinen. Sie haben von Incels gesprochen, von Pick-up-Artists. Können Sie das nochmal erläutern, was zum Beispiel diese Pick-up-Artists sind? Incels sind ja dann Typen, die sich total zurückziehen. Können Sie uns nochmal das bitte einordnen?
Incels sind in der Regel junge Männer, die, so auch die Bezeichnung, unfreiwilligerweise keinen Sex haben. Incel kommt von involuntary celibacy, also unfreiwilligem Zölibat. Incels gehen davon aus, dass sie ein Recht auf Sex haben, einfach nur dadurch, dass sie Männer sind. Erkennen auch nicht an, dass es auch weibliche Incels geben kann, also dass es durchaus auch Frauen oder Menschen anderer Geschlechter gibt, die unfreiwilligerweise keinen Sex haben, weil sie sagen, nein, wir leben in einer Welt, wo es einfach nun mal so ist, wo Frauen sich aussuchen können, mit wem sie Sex haben, ganz unabhängig davon, wie sie aussehen. Und wo es aber als Mann total schwierig ist, an Sex zu kommen, in dem Moment, wo man einer bestimmten Attraktivitätsnorm entspricht. Also sie schrappen auch tatsächlich sehr knapp vorbei an einer kritischen Analyse, weil man könnte ja durchaus kritisieren, dass wir in einer sehr oberflächlichen Gesellschaft leben, wo Menschen die Attraktivitätsnorm, aber unabhängig von ihrem Geschlecht, schwerer haben, vielleicht romantische PartnerInnen zu finden. Aber Incels sehen da eine ganz klare Asymmetrie, sagen nein, Frauen sind da an der Macht, Frauen sind da in einer Position, wo sie die Wahl haben und wir armen, unattraktiven, das ist eine Selbstbeschreibung, die verstehen sich alle als unattraktiv, wir armen, unattraktiven Männer gehen leer aus, aber das kann ja nicht angehen, weil eigentlich steht uns Sex ja zu. Und da schwingt dann auch Male Supremacy, nennt man es auf Englisch, also die Überzeugung von einer männlichen Überlegenheit mit. Es wird dann so argumentiert, dass Frauen ja logischerweise ja nur attraktive Männer als Geschlechtspartner haben wollen, weil Frauen gesteuert sind von ihrer Biologie, von ihren Genen und natürlich sich nur mit attraktiven Partnern fortpflanzen wollen und so weiter. Also so ein gewisser biologischer Determinismus schwingt da auf jeden Fall mit. Und ja, in letzter Konsequenz geht es dann darum, sich dem Problem anzunehmen und sich zu holen, was Incels ja denken, was ihnen zusteht. Und so werden in Incel-Foren auf jeden Fall Vergewaltigungen legitimiert, wird sämtliche Formen von Gewalt gegen Frauen legitimiert. Alles eigentlich nur deshalb, weil es junge Männer sind, die keinen Sex haben, obwohl sie es so gern haben würden.
Dann gibt es die maskulinen Männerrechtler und diese Pick-up-Artists. Was sind das für Typen?
Pick-up-Artists, wenn man zynisch sein würde, könnte man sagen, so Incels sind im Endeffekt sind die KlientInnen von Pickup-Artists. Pickup-Artists sind wie Dating-Coaches, wenn man es nett ausdrücken möchte. Das ist eine Community von Männern, die unter anderem auch profitorientiert anderen Männern beibringen möchten, wie man richtig datet. Da sind leider aber keine wirklich ehrlichen Tipps, wie man sich respektvoll und konsensorientiert in Dating-Situationen verhält, sondern es ist vielmehr super manipulativ. Also es geht im Endeffekt drum, Frauen in absolute Abhängigkeit zu bringen von sich, um sie dann fügig zu machen. Und auch wenn so nach außen kommuniziert wird, wie ja, wir es geht ja nur darum, dass Menschen PartnerInnen bekommen, weil das wünschen sie sich so sehr. Ist eigentlich das Ziel Sex und das Ziel ist auch mit so vielen Frauen wie möglich Sex zu haben. Und genau, also das geht es dann quasi darum, das in die Tat umzusetzen. Und da werden dann in sehr teuren auch Online-Kursen oder auch Offline-Kursen bestimmte Manipulationstechniken geübt und vermittelt. Das machen Pickup-Artists.
Nun ist ja der Abzweig zum Antisemitismus und zum Rechtsextremismus oder zur neuen Rechten ja nicht weit. Wenn man sich dann Björn Höcke anhört und der von der Männlichkeit redet, dass wir unsere Männlichkeit wiederentdecken müssen, also wir Männer selbstverständlich. Und der Antisemitismus ist dann bei der Weltverschwörung auch nicht weit weg, oder?
Genau, also das ist auch die Schwierigkeit, mit dem Thema Antifeminismus gut umzugehen, weil es so sehr verstrickt ist. Also es ist einfach sehr herausfordernd, weil es natürlich total anschlussfähig ist, was ich vorhin schon meinte. Viele Menschen, und was heißt viele Menschen, alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, werden konfrontiert mit Geschlechtsanforderungen, mit Anforderungen an ihre sexuelle Identität. Und so wird es einfach ein sehr persönliches Thema, was über Antifeminismus angesprochen wird. Und in der Leipziger Autoritarismusstudie beschreiben die AutorInnen Antifeminismus deshalb auch als Brückenideologie. Der Antifeminismus ist eine Brückenideologie, die unterschiedliche Positionen, zum Beispiel ein sehr konservatives Weltbild, ein traditionelles, werteorientiertes Weltbild, aber eben auch antisemitische Haltungen verknüpft. Und das funktioniert deshalb, weil es bestimmte Verschwörungsnarrative gibt, die das koppelt. Ich skizziere das einfach mal, wie das funktioniert. In Augen von AntifeministInnen, AntisemitInnen wird behauptet, dass der Jude den Feminismus erfunden hat und durch diesen Feminismus beispielsweise demografischen Wandel hervorruft, nämlich weil weiße akademisierte Frauen selbstbestimmt keine Kinder mehr bekommen oder weil Abtreibungen möglich gemacht werden. Zeitgleich ist dieser eine Feminismus, da wird immer von so einem sehr homogenen Feminismus ausgegangen, migrationsfreudig, das bedeutet, es wird sich eingesetzt gegen starre Grenzen und für freie Migrationsbewegung, was dann in Augen dieser VerschwörungsideologInnen dazu führt, dass MigrantInnen nach Deutschland kommen und als MigrantInnen werden da in der Regel nur nicht weiße Menschen bezeichnet und hier ganz viele Kinder bekommen und es dann zu einer Umvolkung kommt. Und da sind wir dann natürlich schon bei einem super krass rechten Thema, der Angst vor dem Volkstod, der Umvolkung. Und was ich hier gerade skizziert habe, sind in sich schon zwei unterschiedliche Verschwörungsideologien, die über Antifeminismus gekoppelt werden, nämlich einmal die jüdische Weltordnung, die neue Weltordnung, New World Order. Das ist die Überzeugung, dass jüdische Menschen doch eigentlich nur an der Spitze der Weltmacht sitzen wollen und alles steuern wollen und da die Fäden in der Hand jetzt schon halten würden. Und dann die Verschwörungserzählung, die Verschwörungsideologie des großen Austauschs. Also der Gedanke, dass die in sehr großen Anführungszeichen weiße Rasse ausstirbt, weil MigrantInnen nach Deutschland kommen und sich hier fortpflanzen und es dann zu einer Umvolkung kommt. Also da haben wir schon zwei Verschwörungsnarrative, die über über Antifeminismus gekoppelt werden.
Und das Perfide scheint mir zu sein, dass das alles sich ineinander mischt und, wie Sie sagen, anschlussfähig ist, man das nicht so trennscharf halten kann. Und wenn es dann medial und sozusagen über Social Media Kanäle verbreitet wird, kann man es eh nicht mehr ganz scharf trennen. Schwierig, oder?
Ja, absolut. Und das ist natürlich auch das Schwierige, gerade für junge Männer, die sich dann eben, oder Jugendliche, die auf TikTok sich irgendwelche Reels anschauen und das dann vielleicht interessant finden, weil sie sich drin wiedererkennen. Ne? Also so, dass man dieses Gefühl von, oh, ich werde da gerade weggestoßen, ich erfahre da gerade keinen Erfolg in meinem Datingleben, das ist ja total nachvollziehbar und kommt ja gerade bei Jugendlichen einfach auch häufiger mal vor, wenn man da noch irgendwie auf Partnersuche ist und noch nicht ganz so sicher ist, wie man sich da verhält. Deshalb ist das ja irgendwo total nachvollziehbar. Nur womit man dann eben gefüttert wird, also die Ideologie, die da dahinter hängt, die ist super gefährlich und die ist auf den ersten Blick nicht unbedingt sichtbar, weil gerade ganz tief in der Manosphäre drin, also heißt auf Imageboards und in Incel-Foren, da kann mir kein Teilnehmer erzählen, dass ihm das noch nie untergekommen ist, dass da super menschenfeindliche, antisemitische, misogyne Aussagen getroffen wurden. Aber es gibt eben antifeministische Influencer, beispielsweise auf TikTok, die das viel geschickter machen, die ihre Ideologie ein bisschen in den Hintergrund packen und eher so auftreten als Life-Coach, als Finanzberater, als Fitnessberater, also da in eine andere Rolle schlüpfen und dann über diese Life-Coachings dann immer mal wieder irgendwo hier ein bisschen Frauenhass, hier ein bisschen Antisemitismus, aber Antisemitismus in der Regel über Umwegkommunikation. Da wird dann eben nicht wie beim Attentäter von Halle ganz konkret gesagt, der Jude ist schuld, sondern da wird dann von einer Matrix gesprochen oder von denen da oben, die uns steuern wollen. Also es wird nicht konkret benannt, sondern eben über Umwege diese Ideologie verbreitet.
Kann man sagen, dass die Grundlage oder der Nährboden diese männliche Verunsicherungserfahrung ist, also dieser Zweifel an der eigenen Identität, also diese männliche Verunsicherungserfahrung scheint ja da ganz wichtig zu sein, oder?
Ja, total. Also ne, gerade in Zeiten, wo feministische Bewegungen auch sehr sichtbar sind. Und das, was total schön ist, was total positiv ist, ich freue mich da sehr drüber. Aber gerade in den Zeiten sind ganz viele junge Männer dann auch plötzlich mit Anforderungen konfrontiert, die sie erstmal sehr wenig einordnen können. Also es gibt da auf der einen Seite wird irgendwie nach wie vor erwartet, dass Männer stark sind, dass Männer wenig Gefühle zeigen, dass Männer Dinge mit sich selber klären, dass Männer hart sind. Gewaltbereitschaft ist nach wie vor so diese Erzählung von, ja, ich muss aber meine Frau beschützen können, ich muss sie auch mit Gewalt beschützen können. Ne? Das sind immer noch Ideale. Und wenn wir uns anschauen, was für Rollenbilder da existieren für Jungs, auch schon im Kinderalter, so funktioniert total viel über Härte und Gewalt. Wir müssen nur an Superheldenfilme denken. Ne? Und auf der anderen Seite wird aber eben erwartet, dass das reflektiert wird, dass das aufgebrochen wird, vor allem eben von einer starken feministischen Bewegung. Und da gibt es dann schon eine Diskrepanz in Anforderungen, wo ich sagen würde, was auch schon mit verunsichert. Und aber klar, auch bei erwachsenen Männern ist es dann eben eine Frage nach Privilegien aufgeben wollen. Und das fühlt sich dann vielleicht manchmal für manche Männer so an, als würden sie da gerade ihre Rechte beschnitten. Aber Privilegien sind eben nur deshalb Privilegien, weil man sie alleine hat und weil andere nicht genau das gleiche Privileg, die gleichen Rechte, die gleiche Vormachtstellung genießen. Mhm. Und so fühlt sich es aber dann für manche Männer scheinbar so an, als wird ihnen da gerade ein ganz großes Stück vom Kuchen weggenommen, obwohl eigentlich ja nur anderen Menschen auch ein Stückchen Kuchen gegeben wird.
Mhm. Weil es ja auch so ist, das heißt, es geht um Macht, es geht um Privilegien und die abzugeben tut natürlich weh, da braucht es vorher diese Einsicht. Zum einen bräuchte man wahrscheinlich emanzipierte feministische Väter, die was anderes vorleben, würde ich mal sagen. Und andererseits sagen Sie ja, dass diese männlichen Verunsicherungserfahrungen ja auch gut sind, weil aus einer Verunsicherung, aus einem Zweifel ja vielleicht eine Veränderung entsteht. Wäre es auch hilfreich, diese Verunsicherung anzunehmen und sagen, na okay, ich muss mich verunsichern lassen, Zweifel, Schwäche, nicht den Harten raushängen lassen, dass das ein Anfang sein könnte?
Ich würde schon sagen, ich finde jede gesellschaftliche Entwicklung, alles, was, wenn was transformiert wird, dann werden da ja erstmal Sicherheiten abgebaut. Ne? Also wir stellen fest, oh, bestimmte Normen existieren so dann doch nicht mehr, wie sie mal existiert haben. Bestimmte Verhaltensweisen werden auf eine andere Art und Weise geahndet oder anerkannt oder eben auch nicht anerkannt und so weiter. Also da entsteht ja überall Verunsicherung in dem Moment, wo was in Bewegung kommt. Und per se ist diese Verunsicherung überhaupt nichts Negatives. Da würde ich Ihnen total zustimmen. Da muss man eben nur die richtigen Antworten auf diese verunsicherten Fragen finden. Und das Problem bei der Manosphere ist, dass die Antworten, die geliefert werden, in die ganz falsche Richtung gehen, nämlich nicht nach vorne, sondern massiv weit zurück.
Es fängt ja sprachlich oftmals an oder hört auf, da wird von Weichei gesprochen und Verweichlichung und all diesen Dingen und weibisch, es ist ja alles negativ besetzt. Alles, was mit Empathie, gefühlvoll sein, weich sein, weiblich sein, ist irgendwie negativ besetzt im Zusammenhang mit männlichen Eigenschaften. Da fängt es schon an, oder?
Genau, also der Soziologe Rolf Pohl spricht da auch von einem Dilemma, was man gerade auch in der Manosphere sieht. Da kommt es wirklich sehr massiv zum Ausdruck, nämlich genau, was Sie beschreiben, diese Ablehnung von allem Weiblichen, ne, wo ja auch schon irgendwo Frauenfeindlichkeit, Sexismus zum Ausdruck kommt. Also in dem Moment, wo ich einen Mann beschimpfe, in dem Moment, wo ich zu ihm sage, stell dich nicht an wie ein Mädchen, da ist ja schon klar, dass Mädchen dann scheinbar was Abwertendes sein muss. Also so um ein, in wieder sehr großen Anführungszeichen, richtiger Mann zu sein, muss man alles, was irgendwie weiblich konnotiert ist, ablehnen. Also Fürsorge ablehnen, Emotionalität ablehnen, weich sein, ablehnen und so weiter. Und gleichzeitig, und so sagt Rolf Pohl, da entsteht eben genau dieses Dilemma, ist man massiv abhängig von Weiblichkeit. Und das fängt schon an bei der Beziehung zur eigenen Mutter, die einen quasi großzieht, wo man in Abhängigkeit steht, und geht eben weiter gegenüber PartnerInnen, weil man von denen natürlich auch abhängig ist, einmal auf eine romantisch-emotionale Art und Weise, aber eben auch, was Fürsorgearbeit angeht. Also es gibt einfach nach wie vor viele Männer, die ohne die Care-Arbeit, die Frauen leisten, einfach so überhaupt nicht existieren könnten, weil sie das selber einfach nicht selber übernehmen. Ne? Da würde ich sagen, so geht es ganz früh schon los und spinnt sich dann immer weiter und macht dann Menschen dann auch anfälliger für rechte Weltbilder.
Diese rechten Weltbilder, diese Verschwörungsideologien, Erzählungen sind also nicht nur irgendwelche Phänomene, die in diesem Internet agieren. Die Ursachen scheinen mir ja dann tatsächlich gesellschaftliche Missstände zu sein. Das Übel, die Wurzel ist die soziale Ungerechtigkeit und eben die mangelnde Gleichstellung und Gleichberechtigung?
Ja, also natürlich, weil das ist ja das, wogegen Gleichstellungsbewegung, feministische Emanzipationsbewegung aufbegehren und dafür dann so sehr geächtet werden. Also klar, natürlich liegen da gesellschaftliche Missstände dem zugrunde, wobei das ja genau das ist, was die Anhänger der Manosphere aberkennen würden. Die würden ja genau sagen, das stimmt doch alles gar nicht, wir sind doch schon längst gleichgestellt und alles, was ihr jetzt noch darüber hinaus wollt, da geht es doch nur darum, dass ihr eure, also ihr Frauen, alle Frauen, eure Vormachtstellung weiter ausbauen könnt. Also da wird das ja überhaupt nicht anerkannt. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass auch durch bestimmte Männerbilder, die es nach wie vor in der Gesellschaft so existent gibt, das natürlich auch befeuert wird. Also wir erleben da ja schon auch einen Wandel. Also wir erinnern uns an Anton Hofreiter, der sein Kind mit dabei hat in einer Europaratssitzung. Jetzt bin ich mir gerade selber unsicher, wo es war. Hat sein Kind dabei und wird total gelobt. Oh ja, toll, was für ein engagierter Vater, hat hier sein Kind mit dabei. Prima. Also das erleben wir ja auch, dass da so fürsorgliche Vaterschaft total anerkannt wird. Da könnte man dann durchaus aber auch wieder kritisieren, was wäre passiert, wenn das eine Mutter gewesen wäre, weil da wären dann wahrscheinlich sehr schnell Anschuldigungen gekommen. Oh mein Gott, bekommt sie Berufs- und Familienleben nicht mehr unter einen Schirm? Ist das überhaupt miteinander vereinbar? Ist das nicht eigentlich total ungut für dieses Kind, da jetzt auf Arbeit mitgenommen zu werden und so weiter? Also wir müssen das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, dieses Bild vom emanzipierten Vater, der da jetzt selber die Fürsorge in die Hand nimmt und sich um seine Kinder kümmert, dass wir dem nur zu viel Applaus geben und dabei quasi aberkennen, dass Mütter das ganz häufig und ganz viel machen, dafür sehr wenig Lorbeeren ernten. Und zum anderen gibt es aber eben nach wie vor diese anderen sehr starken Bilder von männlicher Härte, männlicher Gewaltbereitschaft. Sie haben vorhin Björn Höcke zitiert, der damit massiv viel Applaus geerntet hat, dass er gesagt hat, ja, wir müssen wieder wehrhaft werden. Also wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Wir müssen wehrhafte Männer werden. So, das fanden die AnhängerInnen da auf jeden Fall richtig super, das so zu hören.
Würden Sie weltweit von einem Rollback sprechen, von einem, sagen wir mal, Rückwärtsentwicklung? Also Macht und Männlichkeit sind ja in patriarchalen Gesellschaften weltweit strukturell aneinander gebunden. Und wir erleben ja nicht nur in Europa, auch weltweit da eine Art Rückwärtsentwicklung. Oder ist das jetzt zu negativ?
Ja, mir geht's da leider auch so, dass ich da zunehmend negativ auf die Welt blicke. Ich meine, wir sehen nach Polen, wo queere Kinderbücher jetzt plötzlich nur noch unter Verschluss und in Originalverpackung, wenn überhaupt, irgendwo in Bücherläden sein dürfen oder queere Jugendbücher. Gleiches gilt für Ungarn. Wir sehen in Polen das Abtreibungsverbot, was einfach schon vielen Menschen das Leben gekostet hat. Wir sehen gleiche Bewegungen in USA. In USA werden zurzeit auch massiv Rechte von Transpersonen eingeschränkt. Also ja, ich teile da auf jeden Fall Ihre Sicht. Ich habe auch den Eindruck, dass sich da viel gerade zurückbewegt, und nichtsdestotrotz würde ich natürlich alle, die tagtäglich auf welche Art und Weise auch immer für Gleichstellung und für feministische Emanzipationsbestrebungen kämpfen, ermutigen, weil ja doch auch viel erreicht wurde, was leider halt immer nur ein sehr kleiner Trost ist. Aber es wurde trotzdem viel erreicht, aber ja, zurzeit steht auch sehr viel wieder auf dem Spiel.
Wir sind ja mit den Verschwörungserzählungen, Ideologien eingestiegen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig? Man könnte allgemein sagen, vielleicht Medienkompetenz, aber das ist auch so ein allgemeiner Begriff. Was könnte man tun, um gerade zum Beispiel diesen jungen Männern, die da sehr möglicherweise offen sind und wo eine große Anschlussfähigkeit da ist, was könnte man tun, was sollte man tun gesellschaftlich, also gerade diese Verschwörungserzählungen, um dem was entgegenzusetzen? Man kann sagen, das sind alles Spinner und Idioten, aber das scheint mir nicht zu reichen, oder?
Nee, das reicht leider nicht, vor allem, weil es einfach extrem viele Menschen sind, die Verschwörungsnarrative glauben oder kompletten Verschwörungsideologien anhängen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Stellschrauben, die gedreht werden können. Also einmal im Kleinen, wenn es schon um die Auswahl von Eltern von Kinderbüchern geht, ne, um so diesen Männlichkeitsbildern da ein bisschen zu begegnen. Das ist ein Ansatz. Dann muss natürlich in Schulen aufgeklärt werden, und da ist Medienkompetenz auf allen Seiten wichtig, also sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den SchülerInnen, weil ganz viele Lehrkräfte überhaupt gar keine Ahnung haben, mit was ihre SchülerInnen eigentlich konfrontiert sind. Also die wissen nicht, wo die sich rumtreiben, die wissen nicht, welchen Content sie sehen. Das ist ja auch bei TikTok beispielsweise sehr schwer nachvollziehbar, was da Jugendliche jetzt genau anschauen, weil wenn ich mir einen TikTok-Account mache, dann landet auf meiner For You-Page ja auch was ganz anderes. Und das heißt, da Lehrkräfte aufklären, auch dass sie bestimmte Aussagen besser verorten können. Ganz viele Jugendliche, die eben antifeministischen Influencern anhängen, die hauen dann auch mal so klassische Sätze raus, die diese Influencer ihnen ans Herz legen, doch anderen Menschen gegenüber zu sagen, dass man das verorten kann. Also das gehört für mich auch zu einer Form von Medienkompetenz auf jeden Fall dazu. Und insgesamt, und da passiert ja aber auch zum Glück in den letzten Jahren einiges, finde ich es auch super wichtig, dass eben genau über diese Verschränkung gesprochen wird, dass antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus, dass die drei Elemente in Verschwörungsideologien miteinander verschränkt werden und dann je nachdem, welche Position einen so hart es klingt, mehr anspricht, und dass Antifeminismus für viele Menschen einfach sehr anschlussfähig, dass man dann viel schneller mobilisiert werden kann und im Endeffekt dann bei extrem rechten Weltbildern landet.
Das heißt, man könnte sagen, diejenigen, die Multiplikatorinnen sind, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, müssen sich mit diesem ganzen Kram beschäftigen, auch wenn es manchmal wehtut, sich durch TikTok zu swipen oder sich das alles anzuschauen, damit man sich ein Urteil bilden kann und weiß, was überhaupt in der Welt, eben in der richtigen Welt unterwegs ist?
Unbedingt, genau. Und auch so einen Wandel, ich habe es vorhin deshalb auch so explizit angesprochen, von der Wahrnehmung, was die virtuelle Wirklichkeit dann ist. Und für mich ist es einfach virtuelle Wirklichkeit genauso real wie das Zimmer, in dem ich gerade stehe. Und da habe ich auch den Eindruck, dass wir da manchmal ein bisschen hinterherhängen und Dinge, die da passieren, runterspielen. Und das sieht man ja auch, was beispielsweise die Strafverfolgung angeht, dass das für Betroffene manchmal jahrelang sich zieht. Und wenn finanzielle Mittel nicht da sind, dann einfach auch nicht erschwinglich ist, da in Rechtsstreit zu gehen, oder dass da dann unter der Flagge der Meinungsfreiheit gesagt wird, ja, wenn ich eine Politikerin aufs Übelste beleidige und das ist auf jeden Fall antifeministisch motiviert, dann passt es schon, dann ist das ja irgendwo noch Meinungsfreiheit. Also wir messen da teilweise einfach auch, was das Strafmaß angeht, mit zweierlei Maß, und vor allem aber auch, was die Verfolgung angeht, mit zweierlei Maß. Also ich glaube, auch da bräuchte es einen Wandel.
Das heißt, der Rechtsstaat hat einen großen Nachholbedarf in den Instrumenten, in der sogenannten virtuellen Welt, also im Netz, weil da die Schmerzen dort genauso real sind, die einem zugefügt werden. Das heißt, da muss beim Strafrecht sich was tun, bei der Strafverfolgung und im Allgemeinen hängen wir da sehr hinterher, sagen Sie.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Abschließend noch, wie kann man sich informieren? Sie haben ein schönes Paper gemacht, Männerräume 2.0, das wäre interessant. Und ansonsten gibt es ja einiges Material, was man beziehen kann. Was würden Sie empfehlen?
Oh, mich persönlich erreicht man über meinen Linktree. Das ist ganz klassische Linktree und dann das Handle Angela Frick hinten dran geschoben. Und insgesamt gibt es aktuell, was Antifeminismus und die Aufklärung darüber angeht, von der Heinrich-Böll-Stiftung, von Dissens und von der Amadeo-Antonio-Stiftung ein Verbundprojekt Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken. Da gibt es eine tolle Website zu. In dem Rahmen wurde die Meldestelle Antifeminismus veröffentlicht. Da gibt es eine Antifeminismus-Mediathek zu. Da wird im Oktober oder November, bin ich mir gerade unsicher, eine Konferenz stattfinden. Und es gibt immer mal wieder spannende Artikel, die geteilt werden über das Netzwerk, über die Website. Es gibt immer mal wieder spannende Veranstaltungen. Also da kann man sich auf jeden Fall richtig gut informieren. Und ich glaube, grundsätzlich ist schon viel Wissen da. Es ist nur noch nicht so in der Breite angekommen, aber daran arbeiten wir gerade.
Daran arbeiten wir und vielleicht können wir im November nach der Tagung nochmal sprechen, plaudern, denn die wenigen Minuten, die wir gesprochen haben, haben das Thema noch lange nicht abgedeckt. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Bleiben Sie stabil. Mir fällt es manchmal schwer, wenn ich durch TikTok swipe, aber es muss ja sein. Dankeschön, Angela Frick, und Ihnen einen angenehmen Tag.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.